Als Schriftlesung haben wir die Erzählung über die Ausgießung des Heiligen Geistes gehört, die die Grundlage des Pfingstfestes ist, beziehungsweise das Ereignis, an das wir an Pfingsten denken. 50 Tage nach Ostern. 50. Tag bedeutet auf Griechisch Pentecosti. Im Englischen hat man noch, also spürt man noch den Ursprung dieses Wortes, denn Pfingsten heißt auf Englisch Pentecost. Und es ist 50 Tage nach Ostern und 10 Tage nach Himmelfahrt. Die Jünger hatten Jesus als den Auferstandenen erfahren, nach Ostern oder zu Ostern. Die einen früher, die anderen ein bisschen später. Aber dann war Jesus auch vielen anderen als der Auferstandene erschienen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief davon, dass es sogar mal ein Ereignis gab, wo über 500 Männer anwesend waren, wo Jesus denen als der Auferstandene erschienen ist. Und wir wissen ja, dass er auch den Frauen zum Beispiel begegnet ist. Das heißt, mit der Auferstehung war erstmal alles toll. Die Hoffnung war geweckt. Jesus ist doch der Sieger. Jesus ist doch der König der Juden. Er wird doch ein neues Reich aufrichten hier auf der Erde. Und sie hofften, dass er jetzt auch wirklich endgültig diesen Thron einnimmt und dieser sichtbare König wird. Aber Gott hatte einen anderen Plan, wie so oft. Wir Menschen haben immer schnell Vorstellungen, wie etwas geschehen soll, aber Gott hat meistens andere Gedanken und andere Wege als wir. Ja, Gott wollte und hat sein Reich, seine Herrschaft aufgebaut, aber sein Reich ist anders als ein menschliches Reich, anders als ein weltliches, ein sichtbares Reich. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, nach Ostern, also nach der Auferstehung, ich muss wieder zum Vater gehen. Vielleicht war da schon mal ein bisschen Enttäuschung dabei bei den Jüngern. Oh nein, er geht doch wieder weg. Und dann hat Jesus gesagt, aber ich schicke euch einen anderen Tröster, einen Beistand, Anwalt, einen Lehrer. All diese Worte kann man ja dem Heiligen Geist als Attribute geben. Dass er bei euch sei und bei jedem anderen Menschen, der zum Glauben an mich, an Jesus Christus kommt. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes war nicht nur die Erfüllung dieser Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, sondern es war auch der Beginn der Aufrichtung der Herrschaft Jesu Christi. Wir sagen auch Pfingsten, der Geburtstag der Kirche. Im Griechischen heißt Kirche Ekklesia und das sind die Herausgerufenen. Wir leben in der Welt, aber wir sind herausgerufen, zu einem neuen Reich, zu einem unsichtbaren Reich zu gehören. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Zeuge dafür, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir jetzt schon in diesem Leben, in dieser sichtbaren Welt, zu diesem unsichtbaren Reich, zu Gottes Reich gehören. Wir sind berufen, Licht zu sein in dieser Welt und von dem Licht Jesus Christus zu zeugen. Wir sind berufen, Salz zu sein und diese Welt, diese Suppe-Welt mit Wahrheit und Weisheit, also mit dem Salz, zu würzen. Pfingsten, der Geburtstag der Kirche, ja, aber im Laufe der Jahrhunderte und wir können heute sagen auch Jahrtausende, hat diese Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, sich über die ganze Welt erstreckt, so wie Jesus das auch gesagt hat, geht bis an die Enden der Welt, verkündigt das Evangelium. Aber es sind dabei auch weltliche Dinge passiert, die nicht in Gottes Absicht standen. Es hat nämlich nicht lange gedauert, bis die Christen sich untereinander bekriegt haben und bis eine erste Spaltung, eine erste Trennung kam im frühen Mittelalter, nämlich nicht die zwischen katholisch und evangelisch, die kam erst viel, viel später. Die erste Trennung geschah zwischen Ost- und Westkirche, also zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche. Ja, und dann entstand mit der Reformation, obwohl das auch nicht die Absicht Martin Luthers war, aber es ist eben so gekommen, dass sich die Kirche wiederum gespaltet hat, nämlich die katholische und protestantische Gemeinden entstanden sind. Und aus den protestantischen Gemeinden heraus sind noch viele andere christliche Konfessionen entstanden. Und auch heute, das wissen wir alle, die wir ein bisschen die Nachrichten verfolgen, steht die Institution Kirche, egal ob sie katholische ist oder die evangelische, wieder unter einem großen Veränderungsprozess. Ich sehe hier ein paar katholische Geschwister unter uns. Das ist schön. Es ist schön, dass wir gemeinsam Gottesdienste feiern können. Dort werden die sogenannten Pastoralräume gebildet. Das heißt, es gibt zwar immer noch die kleinen Gemeinden, aber die werden zusammengelegt zu einem großen Pastoralraum. Die Pfarrer werden weniger, es gibt nicht mehr so viel Nachwuchs, das Geld muss gespart werden. Und genau denselben Prozess haben wir auch in unserer, in der evangelischen Kirche. Wir nennen es aber nicht Pastoralräume, sondern Nachbarschaftsräume. Aber der Prozess ist im Grunde genommen genau derselbe. Es wird zentralisiert. Ein Grund dafür sind nicht nur die Finanzen, aber vor allen Dingen, viele Leute treten aus der Kirche aus, vor allen Dingen die Menschen, die keine enge Bindung an Kirche haben. Bei uns in Deutschland ist es zudem so, dass die Kirche sehr eng mit dem Staat verbunden ist. Die Kirchensteuer wird über ein System eingezogen. Kirche ist eng mit dem Staat verbunden. Das hat zwar Vorteile, und ich glaube, der Staat betont das viel zu selten, wie wichtig die Kirche für den Staat ist, weil die Kirche nämlich Aufgaben wahrnimmt und erfüllt, die ansonsten der Staat erfüllen müsste, vor allen Dingen zum Beispiel sich um die Bedürftigen zu kümmern. Ich glaube aber, dass eben diese enge Verbindung zwischen Staat und Kirche auch dazu führt, dass die Kirche sich entfernt von dem Ursprung, von dem, wie sie geboren wurde, was ursprünglich Gott sich damit gedacht hat. Die prophetische Stimme der Kirche zum Beispiel, die hören wir immer seltener. Denn je enger man mit etwas verbunden ist, desto abhängiger wird man voneinander. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Jeder von uns, der verheiratet ist, weiß das. Und insofern ist Kirche mit Staat verheiratet. Und die Kirche ist nicht mehr so frei, alles zu sagen, was vielleicht Gott ihr aufträgt zu sagen. Da muss man sich schon trauen, auch eine widerständige Stimme zu verkünden, eine unbeliebte Wahrheit zu verkünden, eine prophetische Stimme wahrzunehmen, sich auch mal Entwicklungen, die im Staat stattfinden, in den Weg zu stellen. Ich persönlich finde, diese prophetische, diese mutige Stimme hören wir heute sehr selten. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass je größer eine Institution wird, sie sehr oft sich immer mehr von der Basis, vom Ursprung entfernt. Das kann man auch bei großen Unternehmen beobachten. Je größer ein Unternehmen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die Leitung, also die ganz oberste Ebene, nicht mehr genau weiß, was die Basis eigentlich durchmacht, wie die Arbeit an der Basis aussieht. Das ist einfach ein Automatismus. Und darum glaube ich, dass die Strategie Gottes, Kirche zu bauen, eine andere ist als in weltlichem, im menschlichen Sinne zu expandieren und eine Institution aufzubauen, die immer größer wird. Ich möchte uns aus der Apostelgeschichte, auch aus dem zweiten Kapitel, vorlesen, wie die Kirche sich entwickelt hat, ganz am Anfang. Ich lese uns Vers 37 bis 47 vor. Und das ist der Predigttext für heute. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus, also Petrus hatte gerade gepredigt, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, gemeint ist das Abendmahl, und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich möchte euch heute drei, wie ich finde, mutige Wahrheiten über das Wesen der Kirche Jesu Christi mit auf den Weg geben. Drei Wahrheiten, die uns ermutigen, die uns den Weg zeigen, wie wir als Kirche, als Gemeinde hier in Obertshausen wieder zurück zum wahren Fundament finden können Und ich glaube, dass diese drei Wahrheiten uns alle Angst nehmen können vor den Entwicklungen unserer Institution Kirche, egal ob katholisch oder evangelisch. Erstens, Gott braucht kein Geld, um seine Kirche zu bauen. Viele Menschen treten wegen der Kirchensteuer aus der Kirche aus. Es sind sehr oft junge Leute, die ins Berufsleben eintreten, die keine Bindung an Kirche haben und dann austreten. Manchmal sind es aber auch ältere Menschen. Je mehr man verdient, desto weniger möchte man Kirchensteuer zahlen. Ich persönlich bin gar nicht gegen die Kirchensteuer. Ich bin auch nicht gegen Institutionen. Das möchte ich hier nochmal vorneweg sagen. Aber es geht darum, dass wir uns auf das besinnen, was Kirche wirklich ist, was den Kern, was das Fundament von Kirche ausmacht. Dass wir unseren Fokus wieder richtig ausrichten, dass wir unsere Brillen schärfen und die richtige Sehschärfe einstellen. Das heißt, viele treten wegen der Kirchensteuer aus. Und ich denke, zum einen müssten wir besser aufklären, wohin die Kirchensteuer fließt, denn viele wissen das gar nicht. Die denken, es werden nur die Gehälter von Pfarrerinnen und Pfarrer damit bezahlt, aber das ist ein ganz, ganz geringer Teil. Es wird viel investiert in Altenheime, konfessionelle Schulen, in die Diakonie zum Beispiel. Also für viele gute Dinge, die unseren Staat auch zu einem Rechtsstaat machen und zu einem Sozialstaat. Und manchmal würde mich interessieren, wofür die Menschen, die aus der Kirche austreten, das gesparte Geld, denn das ist ja der Grund, warum viele austreten, wofür sie es dann ansonsten ausgeben, stattdessen. Ob das dann sozusagen ein viel besserer Grund ist, ein viel besserer Zweck, ich bezweifle es. Aber dieses Reden über Kirchensteuer, wofür man das Geld dann ausgibt, das geht eigentlich an der Wahrheit vorbei, an der viel wichtigeren Wahrheit. Denn Gott braucht keine Kirchensteuer, um seine Kirche zu bauen, um sie zu erhalten, um sie zu gründen. Als Jesus seine Jünger berufen hat, und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Bibel, ihr könnt egal welche Berufungsgeschichte hernehmen, Mose, der vor dem brennenden Dornbusch stand, oder Jesaja, der im Tempel eine Erscheinung hatte, Jeremia, Jesus, der seine Jünger berufen hat. Es ging nie um Geld. Es ging nie darum, dass Jesus gesagt hat, ihr braucht ein Stadtkapital, damit ihr für mich arbeiten könnt. Ist heute ganz oft der Fall. Er hat auch gar kein regelmäßiges Gehalt versprochen. Er hat nicht gesagt, wenn ihr für mich arbeitet, dann werdet ihr immer ein regelmäßiges Gehalt haben. Gab es damals wahrscheinlich sowieso nicht. Es gab oft die Tagelöhner, die wirklich jeden Tag für ihre Arbeit eben Geld bekommen haben. Arbeitszeiten und Gehalt oder Stadtkapital ist auch nicht schlecht. Bitte versteht mich da nicht falsch. Aber was ich sagen will, ist, dass Gott das nicht braucht. Ich brauche nicht mein Gehalt, um das Evangelium weiterzugeben. Gott braucht kein Geld, um Kirche zu bauen. Er hat es am Anfang nicht benötigt. Die Geschichte, die wir heute gehört haben, wie Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat, es ging an keiner Stelle um Geld. Wir kommen noch dazu, wo es um Geld dann geht, was der Heilige Geist nämlich bewirkt. Aber es ist kein Fundament. Und das ist das, was die Institution Kirche uns heute vermittelt. Es braucht Geld. Wir müssen Geld sparen, damit wir die Institution Kirche erhalten können, damit wir den Pfarrern diese Gehälter zahlen können, damit wir die ganzen anderen Institutionen am Leben erhalten können. Aber grundsätzlich gilt, Kirche Jesu Christi braucht erstmal kein Geld, denn es ist keine Kirche im materiellen Sinne. Am Ende gehört Gott alles, was es in der Welt an Reichtum gibt. Reichtum ist nicht schlecht und Geld ist nicht schlecht, aber es ist nicht das Sinn und Ziel von Kirche, materiell reich zu sein. Es steckt sogar eine Gefahr darin, wenn Kirche immer reicher wird. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, darauf wollte ich hinaus, umsonst habt ihr es empfangen und umsonst sollt ihr es weitergeben. Ich möchte uns diesen Satz mal im Zusammenhang vorlesen, Matthäus 10, Verse 8 bis 10. Jesus hat konkret gesagt, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, also keinen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Speise wert. Ja, Gott versorgt uns. Und wenn wir im Reich Gottes arbeiten, dann wird er uns versorgen. Aber es ist nicht die Bedingung, es ist nicht die Grundlage dafür, dass wir hinausgehen in die Welt, dass wir Zeugnis ablegen über die Hoffnung, über die Kraft, die Gott uns schenkt. Sollte irgendwann die Institution Kirche zusammenbrechen oder die Kirchensteuer abgeschafft werden, wird es immer noch Kirche geben, Kirche Jesu Christi. Wir müssen vor diesen Veränderungsprozessen keine Angst haben. Wenn ich irgendwann mal weniger Geld verdiene oder es Pfarre in dem Sinne gar nicht mehr gibt, weil wir nur noch eine Kirche von Laien und Ehrenamtlichen sind, kein Problem. Dann werde ich anders meinen Lebensunterhalt verdienen. Aber die Kirche Jesu Christi wird weiter existieren. Diesen Glauben müssen wir fest verankern in unseren Herzen, dass uns die derzeitigen Entwicklungen keine Angst machen können. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Gott braucht keine Institution, um seine Kirche zu bauen. Das sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen, weil ich ja bei dieser Institution angestellt bin. Aber wenn Kirche sich verändert, dann bleibt sie trotzdem immer noch die Kirche Jesu Christi. Denn der Geist, den Gott ganz am Anfang ausgegossen hat, das war durch die Jahrhunderte und Jahrtausende immer derselbe Geist. Und es gab immer wieder neue Erweckungsbewegungen, auch innerhalb der Institution Kirche. Darum hat Gott diese Institution noch lange nicht aufgegeben. Aber wir sollen keine Angst haben vor dem Wirken des Geistes, wenn er uns verändert, wenn er auch unsere Gemeinde verändert, wenn er Traditionen aufbricht, wenn Dinge passieren, ja, die wir nicht gewohnt sind, soll uns keine Angst machen, weil am Ende geht's nicht darum, die Institution zu erhalten, sondern Kirche Jesu Christi zu erhalten, uns am Evangelium zu orientieren. Ich habe andere Jobs während meines Studiums gemacht. Ich kann viele Jobs ausüben und wenn es ein Putzjob wäre, auch damit kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich bin nicht gebunden an dieses Amt von Pfarrerin sein. Weil ich weiß und glaube, Gott kann mich gebrauchen, ganz egal, welchen Beruf ich ausübe. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Ich habe auch keine Angst davor, wenn die Landeskirche entscheiden sollte, die Pfarrer erhalten weniger Gehalt. Komischerweise kommt sie nicht auf diese Idee. Weiß ich nicht, warum nicht? Ich wäre bereit, einen Teil meines Gehalts abzugeben, damit vielleicht mehr Leute wieder Pfarrer und Pfarrerin werden können. Aber ich möchte natürlich nicht die Institution damit unterstützen, sondern das Bauen des Reiches Gottes. Das Problem ist nämlich, dass die Institution angefangen hat, mehr ihre Größe und die Organisation und die Verknüpfung mit dem Staat aufrechtzuerhalten, sich auf dieses Gerüst, auf diesen Bau zu verlassen. Und jetzt ist diese Kirche, das Gebäude und auch die Institution nicht schlecht. Gott baut tolle Häuser, auch das lesen wir durchweg durch die Bibel. Er hat in Auftrag gegeben, einen Tempel zu bauen. Es wurden Synagogen gebaut, Kirchen gebaut, tolle Häuser. Daran ist gar nichts falsch. Und es geschieht ja mit Geld. Aber der Punkt ist, dass wir dieses Gebäude als einen Segen, als ein Geschenk empfinden. Und es ist nicht die Grundlage. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir irgendwann uns nicht hier treffen können, sondern zum Beispiel nur zu Hause in unseren Häusern. Auch dort ist Kirche genauso gegenwärtig. Denn Jesus hat gesagt, Kirche Jesu Christi, die Ekklesia, die Herausgerufenen, die herrscht und regiert überall da, wo Jesus Christus die Mitte und das Fundament ist. Jesus hat seinen Jüngern, uns, eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, und das lesen wir in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dort ist Kirche. Das ist zu Hause, in deiner Ehe, in deiner Hausgemeinschaft, in deiner Familie. Das kann auch eine Nachbarschaft sein, die zusammenkommt, um gemeinsam zu beten, in der Bibel zu lesen. Es kann auch ein Hauskreis sein, eine Hauskirche. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das die Strategie ist, wie Gott Gemeinde baut. Und ich glaube, darauf sollte sich unsere Kirche konzentrieren, dass wir Hauskreise, Bibelkreise gründen, dass Menschen sprachfähig werden im Glauben und dass wir das tun in den Hauskreisen, in unseren Familien, im Grunde genommen auch wieder ein bisschen zurückschauen auf den Pietismus, wo zu Hause in der Bibel gelesen wurde, gemeinsam mit den Kindern, dass wir dahin wieder zurückkehren, dass wir zu Hause beständig bleiben in der Lehre der Apostel, dass wir zu Hause gemeinsam beten, dass wir zu Hause in den Hauskreisen gemeinsam das Abendmahl feiern, dass wir es herausholen aus dieser Tradition, dass es unbedingt ein Pfarrer dafür braucht. Das stimmt nicht. Du kannst mit deinem Ehepartner gemeinsam das Abendmahl zu Hause feiern. Wenn du dabei daran denkst, dass Jesus Christus für eure Schuld, für eure Sünden gestorben ist und wenn du ein Bibelwort vorliest, wo es genau darum geht. Und wenn wir Gemeinschaft haben miteinander, das ist Kirche. Es braucht nicht unbedingt diesen Raum hier, um Gottesdienst zu feiern. Du kannst Gottesdienst zu Hause feiern, mit deiner Freundin, deinem Freund. Und das Alter ist übrigens auch egal. Auch ihr als Konfis könnt gemeinsam zusammenkommen, in der Bibel lesen, zusammen füreinander beten. Auch ihr dürft gemeinsam das Abendmahl feiern, um euch daran zu erinnern, wer ihr seid in Jesus Christus. So baut Gott seine Kirche. So überlebt seine Kirche. So breitet sich die Kraft seines Heiligen Geistes aus. Und ich finde, dass die Zeit, wo Corona um sich gegriffen hat, uns das gelehrt hat, uns daran erinnert hat, wenn wir nicht in der Lage sind, wenn es uns verboten wird, uns zu versammeln, dann wird Gott trotzdem seine Kirche weiterbauen. Denkt an die Christen im Untergrund, in China, in Indien. Da wird Kirche gebaut, ohne dass es Häuser, Versammlungsräume gibt. Allein deshalb, weil Menschen sich versammeln und gemeinsam beten, auf die Lehre der Apostel hören, auf die Lehre der Bibel, sie gemeinsam Abendmahl feiern und Gemeinschaft miteinander haben und sich gegenseitig ermutigen. Wenn du heute hier sitzt und keinen Hauskreis hast, dann bitte ich dich, such dir einen Hauskreis. Komm auf mich zu oder Corinna Seeger, in unserer Gemeinde ist sie zuständig für Hauskreise. Es ist wichtig, dass du so eine Gemeinschaft hast. Und das dritte und letzte, Gott braucht keine Hierarchie, um Kirche zu bauen. Und das hängt alles eng miteinander zusammen. Keine Kirchensteuer, wenn wir ein Hauskreis sind, eine kleine Gemeinschaft, dann brauchen wir nicht die Kirchensteuer. Aber was bewirkt es? Es bewirkt, dass wir großzügig werden, dass wir einander unterstützen und helfen mit dem Geld, was wir haben. Genauso wie es am Anfang bei der Geburt der Kirche war, mit den ersten Christen. Sie haben ihr Gut, ihren Besitz geteilt miteinander. Das ist das, was Gottes Geist bewirkt, Großzügigkeit. Aber es braucht keine Hierarchie. Und das passiert ja, wenn wir uns in Häusern treffen, wenn wir in Familien gemeinsam in der Bibel lesen, beten und Abendmahl feiern, dann gibt's da keine Hierarchie im Sinne von Priestern, die ausgebildet sind, die gelehrt sind und den Laien, den Ehrenamtlichen, die vielleicht nicht so ausgebildet sind. Es gibt manche Kirchen, Konfessionen, wo dieses Gefälle noch viel größer ist als zum Beispiel jetzt in der evangelischen Kirche. Da ist es durch das Priestertum der Gläubigen schon ein bisschen aufgebrochen und wir sind mehr auf Augenhöhe miteinander. Aber der Mensch tendiert immer wieder dazu, sich unterzuordnen und jemanden höher zu stellen. Aber das ist nicht das, was Jesus Christus vorgelebt hat. Es ist das, was im Lauf des Mittelalters entstanden ist und forciert wurde, dass diese Hierarchie entstanden ist. Aber Jesus selber hat es anders gelehrt und gepredigt. Er hat gesagt, als Jünger auf ihn zugekommen sind, beziehungsweise die Mutter, die gesagt hat, gib doch meinen beiden Söhnen einen besonderen Platz im Himmel. Und da hat Jesus sie gelehrt und gesagt, ihr sollt nicht so denken, wie Menschen denken. Er hat gesagt, Matthäus 20, so soll es nicht sein unter euch, dass einer über den anderen herrscht, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Ich soll eure Dienerin sein. Ich soll mein Leben hingeben für euch. Ich soll euch höher achten als mich selber. Und Jesus hat sogar ein tatkräftiges Beispiel gegeben. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat sich selbst zum Sklaven gemacht, zum Hausdiener. Er hat eine Arbeit erledigt an seinen Jüngern, die einem Herrn, einem Retter, einem Meister, einem Rabbi gar nicht gebührt. Das war unterste Schublade. Aber Jesus hat sich auf diese unterste Stufe begeben und gesagt, so sollt ihr einander dienen. Ihr sollt nicht übereinander herrschen, ihr sollt euch nicht selber groß machen. Ihr sollt nicht so tun, dass euer Wort der Maßstab ist. Gottes Wort ist der Maßstab. Ich bin immer noch Mensch, wenn ich predige. Du sollst abhängig werden von Jesus Christus. Und ja, du sollst dich Jesus Christus unterordnen, aber das Geheimnis ist doch, dass Jesus Christus dir zuerst gedient hat. Er hat sich dir sozusagen unterworfen. Er hat sein Leib, sein Blut für dich hingegeben. So funktioniert Kirche. Nicht mit einer Hierarchie, wo einer den anderen beherrscht oder gar ausnutzt oder gar missbraucht, sondern wo wir einander dienen, wo wir auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und das kann man natürlich viel besser in einer Hausgemeinschaft, in einer Familie, weil wir uns da sehr gut kennen gegenseitig. Da ist es schwer, dass einer sozusagen sich höher stellt als die anderen. Da wird Widerstand kommen. Und genau darum geht's, dass wir aneinander wachsen und reifen. Aber die Hierarchie, die hat in Kirche nichts zu suchen. Jesus hat uns es so nicht vorgelebt. Wer groß sein will unter uns, der soll ein Diener werden. Und wie gesagt, ich glaube, in der evangelischen Kirche ist die Hierarchie nicht ganz so ausgeprägt wie in anderen Kirchen, zumindest nicht zwischen dem Priestertum, den Pfarrern und den Ehrenamtlichen, den Laien. Aber wir haben einen anderen Herrn, dem wir uns unterwerfen, was genauso schlimm ist. Und das ist die Verwaltung und die Bürokratie. Es ist nämlich gar nicht mehr das Amt, wo diese Hierarchie entsteht, sondern wir unterwerfen uns der Verwaltung und der Bürokratie. Wir unterwerfen uns dem Gerüst, dem Gebäude, der Institution. Und da sind wir schuldig geworden, aus meiner Sicht. Da muss Kirche umkehren. Kirche muss Bürokratie abbauen. Es kann nicht sein, dass wir hörig werden einer toten Masse, dass wir hörig werden den Gesetzen. Das kann nicht wahr sein. So funktioniert Kirche nicht. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, der sich für uns hingegeben hat. Amen.